Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen, alles Gute zum neuen Jahr und ein bisschen was haben wir jetzt in der Vorlesung auch noch vor uns in dem neuen Jahr, aber es ist nicht mehr allzu viel, muss man auch sehen. Ich habe noch mal so ein bisschen, dass wir wieder den Überblick kriegen, die Gliederung für die gesamte Vorlesung hier aufgelegt. So zur Erinnerung, am Anfang haben wir speziell Webtechnologien für interaktives Multimedia uns angeschaut, das ist ein recht technischer Bereich gewesen. Dann so Grundlagentechnologien, um mit Inhalten umzugehen, insbesondere Rechtemanagement und Metadaten. Und jetzt sind wir in dem Block, der sich mit speziellen Diensten befasst, und zwar mit Multimedia-Verteildiensten. Und danach werden Multimedia-Konversationsdienste kommen. Ich werde versuchen, heute, so gut es geht, einen relativ großen Block zu machen, nämlich dieses Kapitel 9 und 10. Das haben Sie hoffentlich noch gesehen, ist ein bisschen spät, sind die Folien erst ins Web gekommen. Wobei der Grund dafür einfach der ist, dass dieses Kapitel 10 neu dazukommt, ein Versuch ist, ein neues Thema aufzumachen, das wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre auch ein bisschen ausgebaut wird, weil da ein gewisser Trend zu erkennen ist. Und man sieht, diese eigentlichen Dienste sind jetzt in diesem Kapitel 9 und 10 beschrieben. Also was sind denn typische Dienste, die man als Multimedia-Verteildienste übers Web anschauen kann, die nun wirklich Multimedia-spezifisch sind, also nicht bloß Download von irgendwelchen Dateien, was mit allen Daten geht. Dafür gibt es eine technische Basis, die haben wir uns schon angeschaut. Das sind also die Streaming-Technologien. Die spielen natürlich gerade bei Webradio und Web-TV eine relativ große Rolle. Ohne Streaming funktioniert das nicht. Da habe ich aber schon sehr viel darüber erzählt, auch wie die Protokolle ausschauen, den Anschluss zu den Rechnernetzen. Und es gibt noch eine andere Anschlussstelle, die aber dann in der nächsten Vorlesung erst ist, nämlich wie diese Multimedia-Inhalte produziert werden und wie man die verwaltet, also Produktionsketten. Und Sie merken schon, ich habe versprochen, das ist so eine Mischung aus verschiedensten Diskussionsebenen. Das Kapitel 8 mit den Streaming-Architekturen war das technisch orientierteste davon. Dazu gibt es auch in den Übungen Aufgaben, dass wir uns mit Streaming befassen, während das, was wir jetzt sozusagen als Themen haben, wieder deutlich weicher ist und so ein bisschen vielleicht auch im Bereich der Marktforschung und so mit reingeht. Ja, also was ist das alles? Webradio, Webfernsehen und dann dieses komische IPTV, also das Internet Protocol TV, was auch immer so durch die Presse und Medienlandschaft geistert. Ich möchte hier mal ein bisschen systematisch anschauen, mit dem einfachsten anfangen, nämlich Webradio. Und interessanterweise gibt es dazu relativ wenig zu lesen. Es gibt meines Wissens nur ein richtiges umfassendes Buch dazu, das aber auch schon ein bisschen älter ist. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass um diese Zeit rum, um 2000 rum, das Webradio gerade so angefangen hat, interessant zu werden. Inzwischen das auch doch eine ziemliche Standardtechnologie ist, die, an der sich nicht mehr besonders viel ändert. Trotzdem ist Radio in der Form, wie es uns jetzt über das Internet begegnet, natürlich schon irgendwie was ganz Besonderes. Und man kann das vielleicht ganz gut in so einen historischen Zusammenhang auch einbetten, dass Radio ja nun, als es erstmalig realisiert wurde, eine ganz dramatische Revolution war. Also das war eigentlich wirklich das erste Mal, dass man eben eine Funktechnologie, also die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen, die man in keiner sonstigen Art und Weise wahrnehmen kann, benutzt hat, um Programme direkt in die Wohnzimmer der Leute zu übertragen. Und die Leute waren natürlich auch, oder die das gemacht haben damals, waren echte Pioniere und waren völlig begeistert natürlich auch von dem, was das tut und was daraus passieren, daraus werden kann. Interessant ist zum Beispiel so ein Zitat von John Rees, der damals bei der BBC so einer dieser Pioniere war. Der ist so weit gegangen, dass er sagt, irgendwie wird das, wenn man es längerfristig weiterentwickelt, so sein, dass es so etwas wie einen Gedankentransmitter geben muss, der sich direkt in diese, in diesen Äther sozusagen einklingt und der Mensch sozusagen gar kein Gerät mehr braucht. Das ist vielleicht ein bisschen sehr in die Zukunft gedacht, weil es Ansätze dazu im Prinzip sogar gibt, aber was man auf jeden Fall hat, ist, dass man sehr kleine Geräte natürlich hat, die man mit sich rumtragen kann und sozusagen in jeder Situation das Radio aktiv ist. Und was auch interessant ist an dieser, sozusagen an diesem Blick zurück am Anfang des Radios, dass der von solchen Dingen redet wie a free passage between them, was so ein bisschen eigentlich weggeht von der Idee, Radio ist eine reine Ausstrahlung in einer Richtung, ein Sender, lauter Empfänger, sondern dass es auch einen Rückkanal geben könnte, dass also auch vom Empfänger zum Sender was passiert. Und wenn man sich überlegt, was dramatisch anders ist im Vergleich zum klassischen über Funk ausgestrahlten Broadcast-Radio, wenn wir es jetzt über das Netz machen, ist, dass wir natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, Rückkanäle anzulegen. Aber trotzdem ist Webradio natürlich was Besonderes. Es ist Radio, wenn man es so bezeichnen will, etwas, das mit Live-Audio-Strömen zu tun hat, also mit aktuellen Strömen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgestrahlt werden. Und wenn man jetzt versucht, das zu definieren, dann kommt man ganz schnell in irgendwie so begriffliche Schwierigkeiten, weil diese sogenannten Live-Ströme natürlich einerseits aus Archivmaterial bestehen, zum großen Teil, also gerade die Musik wird zum allergrößten Teil aus irgendwelchen Musikarchiven, Datenbanken geholt. Andererseits ist es auch so, dass dieser Live-Strom in der Regel aufgezeichnet wird oder zumindest ganze Sendungen aufgezeichnet werden, also insbesondere so im Dokumentarbereich oder so, wenn wir Feature-Sendungen sind, dann brauchen Sie bloß Bayerischen Rundfunk auf die Multimedia-Seiten schauen, werden die einzelnen Sendungen als archiviert und als Download wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, es ist so ein bisschen eigentlich der Originalcharakter des Radios schon so verwischt. Das heißt, es ist nur ein Bestandteil eigentlich von dem ganzen Bouquet von Medienangeboten, ist dieser Live-Strom. Und der spielt aber zusammen mit vielen anderen Dingen im Webradio, die man gar nicht mehr als Radio eigentlich bezeichnen würde, die es ohne das eigentlich auch geben könnte. Ein zweites Charakteristikum ist, dass es eine große, relativ große Zahl von Empfängern, Zuhörern gibt und dass alle die gleiche Form vom Programm bekommen, dass also nicht ein individuelles Programm für einzelne Leute gemacht wird. Auch das ist natürlich nur begrenzt wahr. Man will zum Beispiel bei Werbung sehr wohl die Werbung speziell für einzelne Zielgruppen ausrichten. Man könnte sich sehr wohl auch vorstellen, dass so ein, oder kann man sich nicht nur vorstellen, sondern Google arbeitet da ja zumindest im Videobereich ganz intensiv dran, dass die Werbeeinblendungen, über die sich so ein Radioprogramm finanziert, dass die so personalisiert werden, wie jetzt die textuellen Werbungen auf Webseiten. Das heißt, auch da ist es so, dass man sich nicht so ganz drüber im Klaren ist, wird Webradio irgendwie auch diese Eigenschaft behalten. Aber zunächst mal ist ein Charakteristikum schon, wir haben ein Programm, das sozusagen an alle ausgestrahlt wird und die Teile, wo sich das unterscheidet, sind eben nicht wirklich Bestandteil des Programms in der Regel, sondern zum Beispiel Werbung. Die einfachste Form von einem Webradio ist, dass es eigentlich ein ganz normaler Radiosender ist, der existiert und über andere Wege auch ausgestrahlt wird. Was weiß ich, hier in München, das Studentenradio 94,5, das wird eben im Studio produziert, wird über UKW ausgestrahlt und gleichzeitig im Web verbreitet als Streaming, als Livestream. Und diese Situation nennt man Simulcast. Das ist ein Begriff einfach, den man kennen sollte. Das heißt, wir haben einen gleichzeitigen, wirklich auch zeitlich genau synchronisierten Vorgang der Ausstrahlung über andere Medien und übers Internet. Also man hört quasi übers Internet das, was man im normalen, traditionellen Radio auch hören würde. Was interessant ist, ist, dass das mit dem Radio, als es angefangen hat, so ähnlich, also so über Funk angefangen hat, so ähnlich war, wie wir es mit dem Webradio auch haben. Als der Rundfunk so richtig losgelegt hat, waren zunächst mal die Tonqualität katastrophal. Trotzdem haben die Leute angefangen, Musik zu hören drüber. So ein bisschen Eindruck davon hat man immer noch, wenn man heutzutage Kurzwellenempfänger, was ja mit eigentlich fast jedem Kofferradio geht, wenn man die anhört, was da an Störungen gibt, an akustischen Störungen. Und so ist es natürlich am Anfang eigentlich im Internetradio auch gewesen. Also als die Leute angefangen haben, die ersten Internetradiostationen zu bauen, waren die einfach Übertragungskapazitäten im Netz so gering und die Endgeräte auch zum Teil so schwach, dass man sehr wohl große Tonqualitätsprobleme hatte. Und es ist auch wieder so, wie es damals war, als das Radio sozusagen auf die Welt kam, dass wir eine Konkurrenzsituation zwischen alten Medien und neuen Medien haben. Das ist vielleicht so eine generell interessante Sache, die bei diesen sogenannten neuen Medien immer wieder passiert, dass es ein altes, eingesessenes System von Medien, insbesondere Industrien, gibt. Und dort war es so, dass zum Beispiel die Zeitungsverlage große Sorgen gehabt haben, als das Radio rauskam, dass jetzt plötzlich Nachrichten eben über das Radio übertragen werden und dadurch die Leute möglicherweise gar keine Zeitung mehr lesen. So ähnlich ist es so, dass jetzt ein Webradio sich verbreitet, natürlich die diversen Radiosender, das gibt, sich Gedanken machen, ob sie denn nicht dadurch sozusagen verdrängt werden, ob nicht Amateursender zum Beispiel für die professionellen Sender eine gefährliche Konkurrenz sind, weil man da eben für seinen Musikgeschmack speziell eben irgendwoher sich die Musik beziehen kann und dann nicht mehr die Sender hört mit ihrer Werbung. Wobei man sagen muss, es gibt so eine historische Erfahrung, dass diejenigen, die Kommunikationswissenschaft im Nebenfach haben, kennen das vielleicht noch besser als ich, dass Medien eine Tendenz haben, in so eine Gleichgewichtssituation zu kommen, wo insgesamt ungefähr der gleiche Medienkonsum passiert und sich das dann eben anders auf die einzelnen Medien verteilt. Aber es ist relativ selten, dass ein Medium komplett verschwindet. Es gibt meistens so ein Ausbalancieren, dass jedes Medium so seine spezielle Nische dann findet. Natürlich kann das eine das andere so ein bisschen verdrängen, in dem Sinn, dass das Volumen sich verändert, aber dass es ganz verdrängt wird, ist relativ selten. Da gibt es auch so Theorien wie dieses berühmte Riepelsche Gesetz, genau das versucht zu formulieren, allerdings ist nicht so ganz klar, ob das wirklich in allen Fällen gilt. Aber in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so und so ist es mit dem Webradio garantiert auch, dass das eine eigene Nische bedient und trotzdem die traditionellen Radiosender existieren werden und die natürlich auch mit dem Webradio neue Möglichkeiten bekommen. Was auch beim frühen Radio schon so war, zumindest in den USA, ist, dass Radio eigentlich so semi-professionell angefangen hat, dass Amateure waren, die experimentiert haben damit und dann ihre Radiostationen Schritt für Schritt professionalisiert haben. Sowas ist im Webradio eigentlich auch zu erkennen gewesen, genauso wie das beim klassischen Radio war, dass zuerst mal Amateure irgendwelche Sendestationen sozusagen aufgebaut haben, Programme aufgebaut haben und später sind dann die großen Player sozusagen im Gebiet aufgesprungen und haben die Technologie, die dann ausgereifter war, genutzt. Vielleicht nochmal zu diesem Rückkanal. Das ist eine der ganz entscheidenden Situationen, die werden wir dann auch beim Fernsehen irgendwie nochmal ausführlich diskutieren müssen. Dass Webradio eigentlich einen Traum erfüllen kann, den es im Radio schon lange gibt. Also gerade in Deutschland ist ja vielleicht ganz interessant, die Medientheorie von Brecht zum Beispiel, gerade hier aus der Gegend von München mal anzuschauen, der 1930 schon gemeint hat und wirklich ganz explizit gemeint hat, dass ein Radio im Prinzip ideal wäre, wenn es not capable not only of transmitting, but of receiving wäre. Das heißt, dass es nicht nur in einer Richtung übertragen könnte, sondern auch in der Gegenrichtung, dass die Zuhörer eben auch sprechen können, also dass wirklich eine Kommunikation in beiden Richtungen stattfindet. Das ist ja tatsächlich was inzwischen technisch kein Problem ist. Wenn man diese ganzen sozialen Medien anschaut, haben wir das auf Textbasis, YouTube oder so, auch im gewissen Sinn auf Video- und Audiobasis. Ins Radio direkt ist es noch gar nicht so stark integriert, aber das ist natürlich ein Trend, der das Webradio wirklich zu einem neuen Medium machen kann, und zwar insbesondere zu einem Medium, das nun wirklich auch interessante neue Eigenschaften hat. Also Brecht hat das insbesondere deswegen so interessant gefunden, weil das eben eine demokratische Form der Kommunikation ist, die eben auch ausschließt, dass eine Nachrichtenlesart sozusagen zentralistisch verbreitet wird. Damit wird so ein Webradio eine viel dezentralere, monopolunabhängige und demokratischere Art, wie die Radio funktionieren kann. Nebenher fallen auch so Dinge weg, die beim traditionellen Radio ein großes Problem sind. Dort ist ja Funkübertragung, brauche ich einfach ein bestimmtes Frequenzband und die sind einfach begrenzt. Das heißt, eine Frequenz zu haben, auf der man einfach über zum Beispiel UKW in München die Leute erreichen kann, einfach das Programm ausstrahlen kann, das ist nicht so einfach, das ist ein schwieriger Prozess, das zu bekommen. Und dieses ganze, der ganze Problemkreis fällt natürlich bei internetbasierten Radio auch weg, weil man natürlich bloß die Bandbreite vom Netz braucht und die ist ausreichend für viele, viele Sender und wächst ja auch dauernd und kann unbegrenzt wachsen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, in dem Moment, wo ich einen Webradiosender aufgebaut habe, ist der weltweit erreichbar. Während bei UKW habe ich eben praktisch nur die Sichtbarkeitsreichweite und wenn ich größere Funkreichweiten haben will, dann habe ich entsprechende Qualitätseinschränkungen. Also insofern ist das tatsächlich was Neues irgendwie und insbesondere interessant, was einerseits technisch sozusagen über die Grenzen rausgeht, andererseits auch organisatorisch, also eine dezentralere Form zunächst mal ermöglicht von Programmen. Was vielleicht, wenn man sich mit Webradio befasst, ganz interessant ist, ist, dass es so eine Art von Typisierung von Radioprogrammen gibt. Und das hängt ein bisschen auch wieder mit dieser Geschichte zusammen. Da waren Europa und die USA relativ verschieden. In Europa ist es so, dass eigentlich die Radioprogramme von Anfang an eine zentrale Einrichtung waren, die zunächst mal auch mehr oder minder von den Regierungen eingesetzt wurden. Das waren Monopole. Deutschland eben, was man kennt, die jeweils Landessendeanstalten und dann, die dann zusammengeschlossen sind, der ARD. In Großbritannien das BBC zum Beispiel, in vielen anderen Ländern gibt es genau die gleiche Struktur in Europa, wo man zunächst mal einfach eine zentrale Infrastruktur aufgebaut hat und sich dann alles Mögliche überlegt hat, wie man das absichern kann, dass das demokratisch wirklich stattfindet, dass dort keine Meinungsmanipulation sein kann, dadurch Rundfunkräte und was da alles für Organisationen gibt und Organisationsformen, um das sicherzustellen. Diese großen Sendeanstalten, jetzt in München, der Bayerische Rundfunk, die haben natürlich ein großes Interesse am Webradio und für die ist es aber eigentlich so ein Zusatzfeature, mit dem sie ihr Programm, das sie weiter betreiben, natürlich ergänzen können. Wenn man das amerikanische Modell anschaut, was von Anfang an nicht kommerzielle Sender waren und von Anfang an kommerzielle Sender waren oder zunächst mal Amateursender, die sich kommerzialisiert haben und geschaut haben, wie sie sich finanzieren können, die haben natürlich ganz schnell angefangen, Anzeigen zu schalten oder also natürlich Audioanzeigen, Clips. Dort ist es ein bisschen anders. Dort ist Webradio natürlich möglicherweise auch die Plattform überhaupt, mit der man eine hinreichend große Zuhörerzahl überhaupt erreicht. Und ist natürlich auch eine Plattform, mit der man verschiedene Synergieeffekte haben kann, zum Beispiel eine direkte Integration mit irgendwelchen Läden, irgendwelchen Shops, was das mit Sicherheit noch ein ganzes Stück interessanter macht als in dem europäischen Modell. Und so ein bisschen sieht man das auch, dass die amerikanischen Sender, diese vielen kleinen Sender, sehr viel aktiver waren, sehr viel früher Programme auf den Markt geschmissen haben als Webradio. In Europa waren das eigentlich sind die großen zentralen staatlichen, halbstaatlichen Organisationen eben erst sehr spät darauf gekommen. Na, man kann noch was Drittes sagen, das sind die alternativen Programme. Da gehört so ein bisschen vielleicht das in München 94.5 dazu oder Radio Lora oder solche Sender. Das sind also alternative Sender, die meistens nicht unbedingt Gewinnerzielung als Ziel haben, sondern einfach gerade das irgendwie tragen wollen, dass sie ihr Programm verbreiten können, dass sie Leute erreichen können, politische Hintergründe oft haben, dass sie bestimmte Ideologien bekämpfen oder verbreiten wollen, ähnliches. Die sind natürlich auch höchst interessiert am Webradio, weil das eine ganze Menge von Problemen einfach aus der Welt schafft. Man kann mit sehr wenig Aufwand kann ich ein Webradio betreiben. Brauche ich nicht ein großes Studio, brauche ich vor allem die ganze Sendeeinrichtung nicht, die Frequenzen nicht. Das ist sicher auch ein Bereich, der sich ganz stark aufs Webradio stützt. Noch eine letzte Sache aus dieser historischen Ecke. Wenn Sie sich überlegen, was Radio eigentlich sozusagen im Leben der Menschen für eine Rolle gespielt hat, habe ich hier so eine Zeitleiste. Also in den 30er Jahren ist es so, dass das Radio oft so der Mittelpunkt vom Wohnzimmer irgendwie war. Also es war ein wichtiges Instrument einfach, um Nachrichten zu empfangen, also jetzt gerade dann so in den 40ern, also was in den Zweiten Weltkrieg reinging, war es hier extrem wichtig, um zum Beispiel Warnnachrichten in München hier Bombennachrichten zu hören und sowas. Aber trotzdem war es auch einfach der Punkt sozusagen, um den die im Wohnzimmer, um den die Familie sich irgendwie auch so zusammenfindet. Und das ist komplett verschwunden natürlich von den 50ern, weil genau diese Funktion dann vom Fernsehen übernommen wurde, vom Fernsehgerät. Und es hat sich dann so ein bisschen transformiert, dieses Medium. Dann gab es diese Transistorradios, die kleinen tragbaren Radios, und die sind eigentlich die Haupt, heutzutage die Hauptart, wie Rundfunk benutzt wird, Hörfunk benutzt wird, als tragbare Geräte unterwegs und insbesondere im Auto, was eben mit der Miniaturisierung zusammenhängt. Es gab noch einen großen Schritt, der in den 70ern passiert ist, als die UKW-Technik sozusagen massenmarktfähig wurde und man wirklich hochqualitative Stereoübertragung geschafft hat. Damit ist plötzlich ein neues Segment dazugekommen, nämlich die Leute, die sich zum Beispiel für klassische Musik interessieren. Klassikradio hat natürlich mit Mittelwelle oder Kurzwelle keinen Sinn gemacht. Aber trotzdem ist es so, dass momentan sozusagen so eine Mischung ist, der Hauptverbraucherkreis sozusagen benutzt das als Hintergrundmusik irgendwo im Geschäft oder so und im Auto. Wenn man sich das überlegt, dann ist es so, dass es natürlich eine relativ genaue Nische gibt, in der das Webradio perfekt reinpasst. Wir haben einerseits diese hohe Qualität von Musik, die wir ausstrahlen können über UKW. Andererseits hat UKW technisch den Nachteil, dass es eigentlich auf Sichtverbindung beschränkt ist. Das heißt, man braucht ganz viele Sender, um irgendwie einen großen Bereich abzudecken. Und diese Einschränkung, die kann das Webradio natürlich einfach wegnehmen, indem es weltweit verfügbar ist. Da gibt es auch noch Konkurrenten dafür natürlich, also über Funk, zum Beispiel Satellitenempfang. Ist bei uns nicht so verbreitet, in den USA ist es extrem weit verbreitet. Also Autoradio in den USA ist vorwiegend Satellitenradio, weil man über die langen Strecken dann irgendwie auch schwer irgendwo in der Wüste da Radiosender sonst, UKW-Sender haben könnte. Es gibt auch noch einen Konkurrenten, der so ein bisschen unklar ist, wie sich der entwickelt wird, das DRM, das Digital Radio Mondial, das praktisch ein Kurzwellensender, ein global, oder eine Kurzwellentechnologie, Sendetechnologie ist, die globale Erreichbarkeit sicherstellt und durch Digitaltechnik und entsprechende Fehlerkorrekturen und so weiter trotzdem eine hohe Qualität erreichen will. Das ist eine Frage, ob sich das wirklich massiv durchsetzt. Vermutlich bloß für einen relativ kleinen Nischenmarkt. Ja, und wenn man das so Revue passieren lässt, dann ist natürlich die Frage jetzt, die sich eigentlich stellt, und das ist die gleiche Frage, die wir beim Fernsehen dann auch wieder haben werden, wie passt denn jetzt eigentlich so diese Radioerfahrung, die wir jetzt mit dieser Nische haben, ins tägliche Leben rein? Zunächst mal kommt Webradio am Computer an und ich habe irgendwelche Lautsprecher am Computer dran. Ich brauche aber, wenn ich das im täglichen Leben haben will, wenn ich es portabel haben will, wenn ich es im Schlafzimmer haben will, wo auch immer, dann brauche ich irgendwie neue Hardware. Ich brauche was so funktioniert wie die Radioempfänger. Und tatsächlich ist es so, ich schalte mal gleich weiter, bis die Bilder kommen hier. Tatsächlich ist es so, wird Sie heutzutage überhaupt nicht mehr wundern, dass es natürlich jede Menge Geräte gibt, die eigentlich genauso ausschauen wie Radios und die über WLAN zum Beispiel sich in ein lokales Netz einbinden und darüber dann Webradio empfangen. Also gibt es alle Formen inzwischen. Vielleicht relativ bekannt, die Squeezebox von Logitech, aber es gibt welche, die wirklich ausschauen wie die berühmten Kofferradios, wie Stereoanlagen, Radiowecker. Das Interessante ist, dass sowas eine Entwicklung ist, die relativ lang braucht. Also so um 2000 rum gab es diese zwei Kisten hier, Kerbango Internet Radio und das Sonicbox Device, was von Enthusiasten auf den Markt geschmissen wurde und versucht, was im Prinzip genauso funktioniert wie die Geräte heute, was aber extrem schwer zu vermarkten war. Also die Geräte sind letztlich auf dem Markt untergegangen, haben keinerlei Erfolg gehabt und es hat so ziemlich genau 10 Jahre gedauert, bis exakt die gleiche Idee sozusagen wiedererfunden wurde und jetzt plötzlich doch ein nennenswertes Marktsegment hat. Also seit 2008 ungefähr kann man sagen, steigen die großen Hersteller auch auf Webradio ein und die Geräte erreichen doch einen sehr großen Massenmarkt. Ein Problem dabei war wahrscheinlich, dass so ein Streaming-Empfänger zu bauen über WLAN, dass das nicht ganz so einfach ist wie ein Funkempfänger, der jetzt, UKW empfängt. Dort braucht man relativ viel Rechenpower einfach, das muss dauernd ein Rechner mitlaufen, der viel mehr Energie braucht als so ein UKW-Empfänger. Das sind dementsprechend war bei diesen ersten Radios ruckzuck immer die Batterie leer. Das macht natürlich auch nicht viel Spaß. Und das war sozusagen die technische Begrenzung. Das besteht zum gewissen Grad immer noch bei den neuen Geräten, aber da hat man einfach einen großen Fortschritt inzwischen auch erzielt. Also ist ein typisches Beispiel dafür, dass es ein langwieriger Prozess ist, bis so eine Technologie dann wirklich, die eigentlich sich aufdrängt, die völlig klar ist, dass man das haben will, bis die dann wirklich alltagstauglich wird. Wenn man jetzt so Zahlen anschaut, was bedeutet Internetradio in der jetzt sozusagen im Leben, das ist eine Studie, eine ganz neue von 2010, die wird jedes Jahr im Auftrag der Landesmedienanstalt, der Bayerischen Landesmedienanstalt gemacht, das sind die aktuellsten Zahlen. Das ist die Anzahl der Radiostationen in Deutschland mit Online-Radio von 2006 bis 2010. Über den Trend, denke ich, braucht man nicht groß kommentieren, es ist vollkommen offensichtlich. Und wenn man die jährliche Wachstumsrate versucht auszurechnen, dann ist man dabei 57%, was doch sehr bemerkenswert ist. Und auch das Gesamtvolumen mit ungefähr 3000 Stationen ist inzwischen ausgesprochen beeindruckend und das ist, wie gesagt, nur in Deutschland, was da gelistet ist. Was anderes, wo man jetzt hier nicht ins Detail gehen kann, was für die Medienwissenschaftler aber interessant ist, ist, dass die Studien auch darüber reden, was sozusagen die Nutzung über den Tag verteilt ist. Und da sieht man hier was ganz Interessantes, dass die Webradio-Programme, das sind die gelben hier in der Mitte, die Simulcast machen, das heißt, die eigentlich ein normales Programm ausstrahlen, nur ein anderer Verteilungsweg für ein Programm sind, das über Funk ausgestrahlt wird, dass die tageszeitmäßig ihren Peak so in der normalen Arbeitszeit haben. So von 10 Uhr vormittags bis irgendwie 5 Uhr nachmittags werden die massiv genutzt, dann geht es schon ein Stückchen runter in der klassischen Primetime dann, so ab 20 Uhr gibt es dann einen deutlichen Abfall, dann werden die einfach nicht mehr genutzt. Das heißt, man sieht ganz deutlich, das sind Verbraucher, die das im Wesentlichen als Hintergrundmusik bei der Arbeit laufen lassen, vielleicht irgendwie auf der Fahrt, wenn sie irgendwo unterwegs sind und am Abend machen sie was anderes, zum Beispiel Fernsehen oder was auch immer. Und dann gibt es hier diesen orangen Pfeil, die orange Kurve, die geht dem genau entgegengesetzt. Das sind Online-Only-Sender, das heißt, das sind welche, die es als normalen Funkempfang nicht gibt. Und bei denen ist es tatsächlich so, dass die im Laufe des Tages anwachsen, ab 17 Uhr eigentlich erst so richtig massiv genutzt werden und bis spät in die Nacht genutzt werden. Das heißt, es ist ein ganz anderer Markt, vermutlich, denke ich mal, jüngere Leute, die das irgendwie als definitiv als Bestandteil ihrer Freizeit sehen, bestimmte Musik aus bestimmten Nischen zum Beispiel von diesen Online-Only-Sendern zu beziehen. Also es ist ein typisches Beispiel dafür, was ich vorher gesagt habe, dass diese Medien sich so ausbalancieren und sich ihre Nischen suchen. Das hier ist irgendwie Bayern 1 und das ist hier irgendwie der Spezialsender für irgendeine bestimmte Musikrichtung, ob das jetzt Jazz ist oder was auch immer. Die haben beide sozusagen ihren Platz in diesem Markt. Vielleicht das Letzte noch von dieser Studie hier, das Ganze, diesmal sogar in Deutsch, die Folie. Das ist die Idee, wie viel Werbevolumen da sozusagen drin ist und das ist inzwischen also ein nennenswerter Betrag, was nur über Webradio sozusagen an Werbeeinnahmen gemacht wird. Momentan sind wir irgendwo bei 9 Millionen Euro, aber projiziert auf 2014 sind wir immerhin fast bei 30 Millionen Euro. Also ein durchaus nennenswerter Markt auch für die Werbeindustrie. Gut. Das ist die Marktsituation, das ist die Situation, wie es überhaupt auf Geräten sozusagen realisiert wird. Was gibt es denn von den Dingen, die wir uns früher schon angeschaut haben, zum Beispiel aus der Rechte-Problematik, was gibt es denn da an Besonderheiten? Also eine Sache, die ganz besonders ist, ist, dass das Webradio natürlich, wie ich schon gesagt habe, andere Reichweiten hat. Das heißt, das traditionelle Radio, da kann ich einen auch wenn ich jetzt über Rechte, Nutzungsrechte, Ausstrahlungsrechte für Musik zum Beispiel spreche, dann habe ich in einem bestimmten Bereich, was weiß ich, München oder Bayern oder nur Deutschland. Während, wenn ich jetzt einen Radiosender ins Internet stelle, dann habe ich natürlich prinzipiell einen Empfang auch in den USA. Was im Prinzip heißt, dass dieses Programm auch der US-Rechtsprechung gerecht werden müsste, dass man sozusagen globales Recht eigentlich anwenden muss. Also das ist ein Problem. Ein zweites Problem, das man hat, ist, dass natürlich ein Webradio mitzuschneiden um Größenordnungen einfacher ist, als zumindest technisch einfacher ist, als das bei einem normalen Funksender zu machen und auch im großen Maßstab automatisiert das zu machen und da Musikarchive aus dem Webradio rauszuziehen, ist kein wirklich schwieriges Problem. Das heißt, es ist auch wieder ein Pfad, über den sozusagen illegale Kopien von digitalem Inhalt entstehen können. Also das ist ein zweites grundlegendes Problem. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, wenn man jetzt in der Situation ist, man macht einen Sender und ist sich nicht ganz sicher, wie die Urheberrechtssituation ist, im Gegensatz zu so einem Piratensender, den es im Funk gibt, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, das ist noch gar nicht so lange her, da haben Piratensender von österreichischen Bergen nach Bayern reingestrahlt, um der bayerischen Rechtsprechung auszukommen. Das war relativ schwer nachzuverfolgen. Das ist im Internet natürlich auch nicht mehr so. Das ist relativ klar, von welcher Adresse denn die Pakete gekommen sind. Deswegen gibt es bestimmte Regeln, die direkt von dem DMCA, von dem Digital Millennium Copyright Act, abgeleitet sind, die man vernünftigerweise auch beachten sollte, wenn man ein Radio in Deutschland betreibt oder irgendwo auf der Welt, ein Webradio. Zum Beispiel gibt es da Grenzen, wie oft ein Track auf der Playlist, also ein bestimmtes Lied auf gut Deutsch, innerhalb von 3 Stunden wiederholt werden darf. Es darf auch nicht sozusagen die komplette Liste aller Tracks von einem Album in zeitlicher Nähe zueinander gespielt werden können. Man sieht schon, dass dort versucht wird zu verhindern, dass Leute eben rauskriegen, ein bestimmter Song ist momentan der Song des Tages und den kriege ich garantiert, wenn ich die nächste Stunde mitschneide, mit. Oder ich kann, heute ist das Album dran, ich kann, wenn ich den Tag mitschneide, kann ich mir das Album draus bauen. Solche Sachen sollen dort verhindert werden. Es ist auch tatsächlich nach diesen Vorschriften eingeschränkt, wie weit man die Programmteile, die Tracks, die kommen, vorher ankündigen darf. Auch das, um zu vermeiden, dass Leute eben sozusagen gezielt dann bestimmte Songs mitschneiden, um die sozusagen als Raubkopie zu benutzen. Ein praktisches Beispiel, woran man sieht, dass das alles nicht so einfach ist, ist dieser berühmte Clear Channel-Fall. Das war ein Radioprogramm in den USA, das Simulcast über das Internet erstmalig ausgestrahlt wurde, ist schon länger her. Und was dort passiert ist, ist, dass in den USA kann man ja schnell mal vor Gericht gehen und alles Mögliche einfordern, dass die Sprecher der Werbeeinblendungen vor Gericht gezogen sind und spezielle Tarife wollten. Die wollten einfach nochmal Geld nachgefordert, weil sie haben gesagt, ihre Vertragsbedingungen haben sich geändert. Bis jetzt war das sozusagen für eine kleine Zuhörerzahl, bloß irgendwie lokal in der Stadt, um die es da geht. Und jetzt ist es auf einmal eine globale Gemeinde, die dazuhört und dementsprechend scheint das so bei Sprechern so zu sein, dass das, weiß ich auch nicht, ob das wirklich so üblich ist, aber dass das Honorar abhängig davon ist, wie viele sozusagen adressiert werden. Was tatsächlich dann gemacht wurde und auch immer noch gemacht wird, ist, dass man die Internetversion von einem Simulcast abändert, dass das nicht genau das gleiche ist wie der lokale Radio-Broadcast, dass man also im lokalen Programm wirklich die lokalen Anzeigen mit den lokalen Sprechern und so weiter macht und im Internet an der Stelle, wo diese Werbeeinblendungen sind, andere Anzeigen schaltet, die global einen Einzugsbereich haben, was ja vielleicht auch mehr Sinn macht, weil was hilft mir das, wenn ich jetzt in München sitze und irgendwie das Sonderangebot von irgendeinem Möbelladen in Denver mir anhören muss, das bringt ja auch nichts. Da ist es vielleicht besser, wenn dann eben, was weiß ich, Dell Werbung für ihre Computer macht. Aber man sieht schon wieder dieses Wechselspiel zwischen dem juristischen Problem und technischen Möglichkeiten. Das Ganze ist natürlich durchaus nicht ganz unkompliziert. Erstens macht es eine Menge zusätzliche Arbeit. Und das Zweite ist, dass natürlich die Leute, die jetzt wieder lokal übers Internet hören, dass die wieder unbegeistert sind, dass sie eben das Sonderangebot von dem Möbelladen nicht mitbekommen, weil sie es über Webradio machen. Also bloß als ein Beispiel dafür, dass das alles nicht so ganz einfach ist, wie man sich es vorstellt. Ein zweites Beispiel, an dem man auch ein bisschen was sehen kann, kann jeder gerne ausprobieren, indem er www.pandora.com aufruft. Das ist eins der bekanntesten Internetradios in den USA und auch weltweit. Und wenn man von hier aus aufruft, dann kriegt man so eine schöne Meldung. Die haben die IP-Adresse ausgewertet und sind demnach nicht ganz zu Unrecht der Meinung, dass das aus Deutschland aufgerufen wird und sagen, tja, das geht einfach nicht. Und zwar due to licensing constraints. Also weil sie eben die Rechte nicht dafür erwerben wollen oder können, das Programm auch in Deutschland auszustrahlen. Also es hat Vorteile, die auch wieder in Nachteile umschlagen können. Was vielleicht auch noch interessant ist, wenn man jetzt diesen Rückkanal und die spezielle Situation vom Webradio als einem eingebetteten Medium unter vielen anderen Dingen, die man ja nun als Medien im Web übertragen kann, anschaut, dass das Webradio eigentlich nicht unbedingt ein reines Audio-Medium mehr sein muss. Also traditionelles Radio, klar, wird einfach nur über die Ohren aufgenommen. Beim Webradio sind viele der Geräte, der PC natürlich, aber auch die Smartphones. Dann ist es so, dass im Wohnzimmer immer mehr eigentlich kein eigener Radioempfänger mehr steht, sondern über irgendeinen Fernsehtuner die Radioprogramme zusätzlich empfangen werden. Das heißt, da ist auch ein Bildschirm dran. Im Auto ist es ein bisschen eingeschränkt natürlich, aber im Prinzip auch immer mehr so, dass da ein großer Bildschirm zur Verfügung steht, den man halt nur eingeschränkt nutzen darf, aus rechtlichen Gründen. Das heißt, diese Empfänger, diese Radioempfänger, die haben eigentlich zunehmend leistungsfähige Displays. Wenn Sie die Logitech Squeezebox anschauen, die hat auch ein LCD-Display mit Farben und so weiter. Das heißt, da kann ich auch durchaus was anzeigen, was jetzt bloß über den Sendertitel rausgeht. Das bedeutet, das Webradio kann sich dahingehend weiterentwickeln, dass man tatsächlich Textinformation, Bildinformation, also visuelle Information zusätzlich ausstrahlt. Im einfachsten Fall das Senderlogo, Untertitel zum Beispiel mit zusätzlicher Information, Werbung. Ich kann dieses Musikstück da und dort kaufen zum Sonderpreis. Die machen gerade ein Konzert in meiner Stadt. Zusätzliche Information, es kann fortlaufend der Börsenkurs durchtickern. Es können Bilder zum Beispiel sein. Und wenn Sie jetzt, was weiß ich, auf die Webseite von Antenne Bayern gehen, dann sehen Sie da irgendwelche da Bilder ins Studio rein von den Leuten. Bis hin zu eben Video, wo dann so langsam die Grenze zwischen Radio und Fernsehen wieder anfängt zu verschwimmen. Tatsächlich, also wir hatten noch ein kleines Projekt mit dem Bayerischen Rundfunk, wo das wirklich gemacht haben, dass sie zu der Simulcast-Station, die ins Webradio ging, eben versucht haben, zusätzlich visuelle Informationen auszustrahlen und sozusagen automatisiert dann die entsprechenden Informationen einzublenden, dass also nach dem Wetterbericht eine Zeit lang die Daten aus dem Wetterbericht visuell sichtbar sind und so weiter. Das heißt, auch da wieder dieses Phänomen, dass die Mediengrenzen verwischen, und da wird sich mit Sicherheit auch noch einiges tun. Und wenn man jetzt schon dabei ist, dass es nun Zusatzinformation ausgestrahlt wird, dann ist der nächste Schritt natürlich, dass man sich auswählt, welche Zusatzinformation will ich haben. Kennen wir ja aus Teletext oder so. Und der nächste Schritt ist, dass ich wirklich eine Zwei-Wege-Interaktion habe. Jetzt sind wir also beim interaktiven Radio. Und das ist natürlich eine Sache, die man jetzt auch wieder dann fürs Fernsehen übertragen kann, werde ich auch nochmal drüber reden. Heißt denn Interaktion im Radio? Also die klassische Interaktion, die ist das berühmte Wunschkonzert. Ne? Man ruft an oder heutzutage schreibt man meistens eine E-Mail und sagt, ich will diesen und jenen Song, und das wird dann irgendwie weiter noch bearbeitet, indem vielleicht originelle Wünsche ausgewählt werden oder sonst so ein Abstimmungsprozess gemacht wird. Ja, da ist schon noch ein sozusagen Redakteur dahinter. Das ist relativ offensichtlich. Das kann man natürlich automatisieren, indem man sagt, dass über das Webinterface kann ich das direkt sozusagen dort einreichen. Was noch nicht so viel gemacht wird, aber natürlich auch unproblematisch geht über Webradio, ist ein Upload, dass ich also zum Beispiel einen Kommentar zu irgendwas hochladen kann. Was komischerweise auch nicht genutzt wird, aber natürlich jede Menge Möglichkeiten aufmacht, ist interaktiv mit den Benutzern zu spielen. Was weiß ich, wir spielen jetzt Musik und wer errät denn als Erster, was das für ein Titel ist? Also solche Spielchen. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Interaktionsformen, die sich so auftun, die gerade und noch gar nicht so richtig genutzt werden, die aber vermutlich, je mehr das Webradio der Standardkanal sein wird, über den die Sachen verbreitet werden, je mehr sowas auch auf den kleinen portablen Endgeräten geht, relevanter werden. Und das Ganze kann man natürlich noch ein Stückchen wieder weiter treiben und da sieht man schon wieder die Auflösung der klassischen Medien in irgendwelche neuen Hybride. Wenn ich mir vorstelle, so ein Wunschkonzert funktioniert dadurch, dass ich meine Requests sozusagen für die Musik irgendwie übers Webinterface abschicke und dort gibt es einen Redakteur, der dann das Programm zusammenstellt, kann natürlich diesen Redakteur auch automatisieren. Der kann, wenn er keine Requests hat, was aus einer Standard-Playliste nehmen und dann das Programm immer wieder mit den am häufigsten gewünschten Sachen aufmischen, vielleicht auch noch bestimmte Algorithmen anwenden, um das Programm zu gestalten. Das heißt, wir könnten einen vollautomatischen Sender uns vorstellen. Das hat übrigens ein ehemaliger Mitarbeiter hier auch mal eine Zeit lang betrieben. Der hat einen vollautomatischen Radiosender in München betrieben, bei dem er also nur irgendwie eine Stunde am Tag mal wirklich präsent war und moderiert hat. Und ansonsten ist das Ding einfach durchgelaufen und hat das Programm aufgrund der Teilnehmerwünsche sozusagen gebaut. Das ist jetzt wieder so eine Frage, ist das ein Live-Radio oder nicht? Kann man bei Antenne Bayern auch fragen, die fahren in der Nacht auch vollautomatisch. Die haben auch keinen Moderator mehr da, sondern das macht auch der Computer komplett, also spät in der Nacht. Also insofern ist das so eine, wieder so eine Veränderung der Medien. Integration mit E-Commerce ist auch vielleicht eine ganz lustige Spielerei. Das ist, man sieht auch, dass man jetzt im Jahr 2010 mal Radio schon lang kennen, das Web schon lang kennen, immer noch erstaunlich weit in den Anfängen sind. Weil es bietet sich ja wohl an, einfachste Sache, da läuft ein Song im Radio und der gefällt mir und ich möchte den vielleicht als Download oder das Album oder so haben. Ich habe diese eigentlich sehr offensichtliche Anwendung jetzt mal über die Jahre ein bisschen mitverfolgt und zwar an einem Sender, an Antenne Bayern. Das ist 2004, das ist insofern langsam schon ein historisch interessanter Screenshot, weil man auch sieht, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Also das hier ist die Webseite mit dem Foto ins Studio rein und dem Audiostrom. Und wer das ein bisschen kennt, das ist der Real Player hier. Also damals war das Streaming eigentlich die einzige Technologie, über die man Streaming vernünftig machen konnte von Real. Die inzwischen haben wir uns auch schon mal angeschaut, eben anfängt aus dem Markt zu verschwinden. Ja, und wenn ich da also sage, ich will diesen Song anklicken hier, dann sieht man, dass hier in einem Archiv tatsächlich eine Textsuche passiert, die in dem Fall relativ unklar ist, weil man zunächst mal gar nicht den konkreten Song, Second Tired, gar nicht so direkt hier findet, erst weiter unten in der Liste. 2007, der gleiche Sender, gleiches Interface, hat sich gar nicht so viel verändert, allerdings ist es so, dass man jetzt bei dem Player irgendwie verschiedene Sachen auswählen kann schon und auch der Player nicht mehr als Real Player sozusagen zu erkennen ist. Wenn ich dort, da habe ich immerhin einen CD-Shop und Download zur Wahl. Also der CD-Shop war wunderbar, der hat alles das geliefert, was man braucht. War aber reiner Zufall wahrscheinlich. Wenn ich auf Download gehe, dann hat der in dem Fall also aus dem Titel irgendwie Stichworte zusammengebaut und das in zum Beispiel Musicload als Anfrage geschickt. Und wenn Musicload den Titel nicht hat, dann hat man einfach Pech. Dann heißt es bitte, oder ganz schlimm, in dem Fall kann es sogar passieren, habe ich so einen Fall zufällig gefunden, wo die automatisch generierte Suchanfrage in Musicload gar nicht zum Musicload passt, weil das mehr als 50 Zeichen sind. Also ziemlich unbefriedigend eigentlich, wenn man sich überlegt, dass das ein richtiges Geschäftsmodell eigentlich so sein kann, ein Bestandteil des Geschäftsmodells. Wie gesagt, wenn es dann mal die Suchabfrage stimmt, dann war es immer noch nicht da. Während es in iTunes zum Beispiel ohne weiteres zu kaufen gewesen wäre. Jetzt sagt man, das ist immerhin schon 4 Jahre her, 2011, wie ist es da? Das ist also jetzt, glaube ich, gestern oder so. Ist alles ein bisschen schöner gestylt und so und man hat auch ein Archiv sozusagen, was in der letzten Zeit gelaufen ist. Aber auch da, wenn ich jetzt hier den Song kaufen will, also manchmal geht es richtig gut, toll, habe ich sofort das, was ich haben will, MP3, ganz schön teuer. Und hier, wenn ich das kaufen will, passiert wieder genau das Gleiche und noch viel schlechter eigentlich. Ich kriege nicht mal eine Fehlermeldung, ich kriege einfach so ein leeres, komisches Fenster, das mir wohl sagen soll, dass sie dieses Lied von Nickelback nicht haben in ihrem Shop. Also irgendwie von 2004 bis 2010 hat sich nicht so furchtbar viel getan, was also irgendwie auch was ich gar nicht weiß, wie ich das kommentieren soll, aber man sieht, dass die Technologie da doch eher langsam sozusagen vorwärts geht in ihrem praktischen Einsatz. Was wäre denn das, was man eigentlich braucht? Also insbesondere denke ich im Autoradio oder vielleicht auch auf anderen Geräten, wo es auf dem Smartphone ja zum Teil schon geht, wäre eigentlich genau das, was man haben will, einfach bloß ein Knopf, das Lied gefällt mir, das will ich vielleicht kaufen und dann muss es irgendwie realisiert werden, dass dann später mal, das, wenn ich vielleicht mal das nächste Mal an meinem Rechner sitze, das in der mir angeboten wird, vielleicht schon im Einkaufskorb ist oder sowas, oder ich bekomme eine Mail, dass ich da irgendwie über einen Klick das kaufen kann, was auch immer, dass ich jedenfalls nicht weiter nachdenken muss, auch nicht wissen muss, ob der Titel jetzt in dem oder jenem Laden ist, sondern einfach bloß sage, dieses Lied möchte ich gern haben, schickt mir ein Angebot dazu. Was gar nicht so einfach ist, wenn man sich das technisch überlegt, dann müssen nämlich die verschiedensten Geräte, in dem Fall das Autoradio und irgendwelche vernetzten Geräte zusammenspielen. Und da kann man sich jetzt, es wäre eine schöne Denkaufgabe eigentlich für so einen Systemingenieur, vielleicht für einen Medieninformatiker, was wären denn Lösungen, mit denen man sozusagen das machen kann, dass ich im Auto einfach sage, oh, die Musik gefällt mir, die möchte ich jetzt als MP3 legal kaufen und irgendwo auf meinem Rechner haben, dass ich es weiterverarbeiten kann. Also irgendwie doch noch ein weiter Weg zu gehen, den man da sieht. Also es ist ein weiter Weg gegangen und es ist klar zu erkennen, dass das Internetradio Zukunft hat und vielleicht sogar der dominierende Ausstrahlungskanal werden wird in absehbarer Zeit, aber es gibt viel zu tun nach wie vor. Ja, das war jetzt recht ausführlich, das Radio. Das Ganze kann man aber ziemlich direkt eigentlich fast alles, was ich gesagt habe, fürs Fernsehen übertragen. Da stimmen die meisten Beobachtungen auch. Aber es gibt natürlich im Fernsehen ein paar andere interessante Effekte, insbesondere natürlich das IPTV, wie das noch sagen wird, aber auch das Thema interaktives Fernsehen. Ich habe da zwei Bücher angegeben, die beide aber sehr speziell sind. Das sind eigentlich mehr Quellen, Materialangaben für das, was ich hier habe. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es sich lohnt, die Bücher zu lesen. Also das, wenn man sich eben vertiefen will, dann vielleicht schon. Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, die Probleme sind im Großen und Ganzen dieselben wie beim Radio, bloß, dass wir halt noch mehr Bandbreitenprobleme haben, aber es ist genau die gleiche Geschichte, wir brauchen entsprechende Endgeräte. Wir haben vielleicht dadurch, dass die Bandbreiten so verschieden ist, was das im Radio nicht gibt, nämlich wir haben eine deutlichere Qualitätsdifferenzierung. Das Hauptprogramm wird vielleicht als HD über Funk ausgestrahlt, Satellit und Kabel, und die Live-Version, der Live-Strom wird typischerweise irgendwie ein kleineres Fenster sein, eine schlechtere Auflösung. Vielleicht auch eine schlechtere höhere Kompression und Ähnliches. Was noch mehr eigentlich in eine Vielfalt liefert als beim Radio, ist, dass die Endgeräte natürlich sich differenzieren. Es gibt zwei Endgeräte, die sich aufdrängen. Das eine ist Fernsehen am Computer, was ja immer häufiger gemacht wird, aber trotzdem immer noch ein bisschen ungewöhnlich ist. Also das Gerät ist einfach nicht darauf optimiert. Und natürlich das klassische TV-Set, der klassische Fernseher. Und dann noch alle möglichen anderen Zwittergeräte, zum Beispiel auf einem Telefonfernsehen oder auf einem PDA, was oft so ein bisschen das Energieverbrauchsproblem hat, oder auch auf Spezialgeräten wie einem mobilen DVB-T-Empfänger oder einem mobilen DVD-Player, der nun zusätzlich eben empfangen kann und vielleicht zusätzlich eben auch über das, was weiß ich, UMTS oder ähnliches, Internet-TV, Web-TV empfangen kann. Über die Interaktivität müssen wir natürlich später auch nochmal reden. Simulcast gibt es genauso im Fernsehen natürlich. Auch wieder ein historischer sozusagen Screenshot in TV 2004, auch da wieder, dem versteht es sogar echt drüber, der Real One Player, der damals im Einsatz war, und auch da sieht man wieder, dass der eben die Technologie war, mit der das erstmalig ging und jetzt verschwindet. 110 Ströme liefert dieses Verzeichnis für Deutschland, die einfach verfügbar sind im Web-TV. Ist also viel weniger als im Radio, aber immerhin schon eine ganz beachtenswerte Geschichte. Weil dass da der Saddam spricht, ist wirklich ein Beweis dafür, dass das historisch ist. Plus der gleiche Sender jetzt, nur mal im Vergleich. Was haben wir? Wir haben den Player integriert, den Livestream, viel höhere Auflösung, weil man davon ausgeht, dass sowohl das Netz als auch die Endgeräte mehr können, das Ganze ein bisschen schöner gestaltet. Aber der Unterschied ist eigentlich an der Oberfläche zunächst. Was neu ist, ist, dass WebTV auch an der Stelle wieder ein eigenes Medium aufmacht, eigene Geschäftsmodelle. Also das wäre ein Beispiel, TV One. Das ist eine Firma quasi, die sich damit auf dem Markt eine Nische geschaffen hat, die offensichtlich auch zu funktionieren scheint, dass sie Inhalte produzieren, die dann über WebTV ausgestrahlt werden. Also produzieren und auch die komplette Dienstleistung anbieten, auch das Hosting und das Ausstrahlen. Das heißt, dass die Idee sind online-videobasierte Geschäftsmodelle. Das geht dahin, dass zum Beispiel, sieht man hier, die haben was bei sich für Ski-Amadee einen Clip gedreht, dass eben Werbung da gemacht wird, Übertragung von irgendwelchen wichtigen Ereignissen, Business-TV, das also zum Beispiel die Hauptversammlung, die Ansprache irgendwie vom Chef von dem Unternehmen, dass sowas ausgestrahlt wird über Web-TV an die einzelnen Filialen bis hin zum einzelnen Mitarbeiter, vielleicht auch zeitversetzt abgerufen werden kann. Das heißt, man sieht schon, dass es da einen relativ großen Bereich gibt, in dem sozusagen Produktion von Videomaterial für eine bestimmte Marktnische Sinn macht und die Ausstrahlung über normale Fernsehtechnologie, Funktechnologie, Satelliten und so viel zu teuer wäre und viel zu aufwendig und das über Webausstrahlung, Webverbreitung natürlich wesentlich eleganter geht. Also insofern hat sich das Medium da auch schon ein bisschen verschoben, nicht nur Simulcast, sondern auch ganz neue Ideen. Aber was natürlich die Industrie schon immer umtreibt, ist die Frage, ändert sich denn das klassische Medium, das wo wirklich so richtig die großen Zuhörermassen, Zuschauermassen dranhängen, also die großen Fernsehsender, ändern sich die durch die Tatsache, dass man das immer stärker übers Internet zugreifen kann. Und ein Beispiel dafür ist auch wieder so ein bisschen historisch, also historisch ist ja immer sehr in Anführungszeichen zu sehen, weil es immer bloß ein paar Jahre her ist, von Microsoft eine sehr große Initiative, die nannte sich WebTV und ATVEF, das ist eine Advanced Television Enhancement Forum Initiative. Und das ist jetzt auch wieder so ein Fall, ich habe schon ein paar so Beispiele zitiert, wo nicht irgendjemand, sondern wirklich die richtig großen Player versucht haben, die Welt neu zu ordnen. Also das waren CNN, Disney, Intel, Microsoft, Sony, also richtig Kraft dahinter, Marktkraft. Und die haben den Standard noch vor 2000 definiert, mit dem man versucht hat, die Kombination von Angeboten aus dem Web mit dem klassischen Fernsehausstrahlung irgendwie zu optimieren. Es gibt ja diese Austastlücke, in der Videotext übertragen wird zum Beispiel. Und also das ist im Wesentlichen die Zeit, traditionell die Zeit, die der Elektronenstrahl gebraucht hat, um von der unteren Ecke wieder zurückzukommen, die linke obere Ecke. Diese Bandbreitenlücke sozusagen, die nutzt man traditionell aus, um Zusatzinformationen zu übertragen, auch wenn sie heute technisch gar nicht mehr, bei den meisten Geräten gar nicht mehr notwendig wäre. Und dort hat man eben Links versucht zu übertragen, so wie Videotext, die das Programm mit Webcontent synchronisieren sollten. Also es gibt dann dazu eine Webseite, auf der synchronisiert mit dem Fernsehprogramm weitere Informationen angeboten werden. So grob gesagt, eigentlich ein Videotext auf Webbasis, was natürlich die vollen Gestaltungsmöglichkeiten von HTML zum Beispiel hat. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil wenn man das verkaufen will, dann muss man zunächst mal eine der inzwischen überhandnehmenden Set-Top-Boxen verkaufen, also wieder so ein Ding, das man auf den Fernseher draufstellen soll. Eigentlich stellt man es sozusagen fast immer drunter oder irgendwo daneben. Aber es heißt trotzdem immer noch Set-Top-Box, was also diese Zusatzdekodierung übernimmt. Und in dieser Set-Top-Box muss natürlich ein Browser drin sein und der muss dieses ATVEF-Zeug dekodieren können. Ja, noch viel schlimmer ist, dass ich natürlich den interaktiven Inhalt produzieren muss, weil jetzt habe ich nicht bloß, was weiß ich, eine Seifenoper in ganz vielen Folgen, sondern ich muss jetzt natürlich auch jeweils synchronisierte Informationen im Web, die damit sozusagen gleichzeitig gehen. Um das gleich mal zu sagen, das hätte man auch gemerkt, wenn es anders wäre, dieses ganze System ist komplett gescheitert. Es gibt es ab 2004, haben die Bemühungen eingestellt. Das heißt, es ist schon so, dass auch ganz, ganz große, starke Initiativen daran stecken bleiben. Also vorher beim Radio hat man ja gesehen, da gab es irgendwie so Bastler, die haben ein Gerät namens Kerbango auf den Markt gebracht. Naja, dass die scheitern, ist kein Wunder, aber dass Microsoft, Disney und CNN gemeinsam scheitern ist schon, und Intel, ist schon erstaunlich. Das war die Kiste, die man damals kaufen konnte. Es ist dann so ein bisschen auch noch eine Zeit lang nach 2004 weiter versucht worden zu verkaufen. Also da gab es diese Set-Top-Box, da steht auch MSN-TV drauf. Das war also der neue Name, unter dem sie dann versucht haben, das so ein bisschen weiter zu vermarkten. Das ist die Set-Top-Box, ein Internet-Media-Player. Und dann braucht man natürlich jede Menge Zeugs, insbesondere im Wohnzimmer eine Tastatur, was also schon so ein bisschen das eines der Probleme auch klar macht. Ne? Es ist also schon eine Veränderung im Wohnzimmer, dass ich plötzlich auf dem Schoß eine Tastatur haben soll und haben möchte. Das haben wir auch schon in den 90er Jahren, habe ich da auch schon meine Industriezeit mit experimentiert. Das kommt in den Haushalten irgendwie nicht so unglaublich gut an. Die sind mehr an die Fernbedienung gewöhnt. Jetzt haben sie noch eine sperrige Kiste dazu. Und natürlich jede Menge Kabel. In dem Fall sieht man also an dem Zubehör, dass das eben auch damals noch davon ausgegangen ist, dass das der Rückkanal übers Telefonsystem geht. Wenn man heutzutage natürlich irgendwie über WLAN oder sowas machen. Das war dann so ein Versuch, das weiter zu betreiben mit und die Integration mit den Fernsehprogrammen ein bisschen dann Schritt für Schritt auch zurückzunehmen. Aber auch als Standalone-Medienplayer hat sich das nicht wirklich dann verkauft. Interessant ist vielleicht, wenn man mal in diese Zeit reinschaut, als diese kurze Zeitnische, kurz bevor das aufgehört hat, als diese Hardware da war und tatsächlich auch Kunden da waren, die das gekauft haben und man versucht hat, Programme zu produzieren, die nun die Technologie nutzen. Aber man also wirklich interaktives Fernsehen, sozusagen eine Webseite, die parallel zu einer Soap Opera da läuft, anschauen kann. Und das ist für eine gewisse Zeit, haben zum Beispiel NBC so eine interaktive Version von Baywatch produziert. Und das, wenn man sich anschaut, was die gemacht haben damals, natürlich zunächst mal die Schauspieler, die man gerade sieht, das kann sicher interessant sein, aber bei so einer Serie, die Leute, die das anschauen, wissen das wahrscheinlich alles, aber vielleicht zusätzliche Bilder von dem Schauspieler. Was interessant ist, ist Informationen über die Location. Also das ist vielleicht an irgendeinem tollen Strand und da ist ein Hotel im Hintergrund, dann kann ich da natürlich Fotos von dem Hotel zeigen und ich kann es auch möglich machen, dass man dann einfach mit einem Klick ein Angebot für einen Urlaub dort haben kann. Das sind aber Dinge, die so am Rande sind. Die letzten beiden sind interessanter, weil die wirklich ins Programm eingreifen. Man kann sich vorstellen, oder die haben das gemacht, dass man zusätzliche Ansichten sozusagen liefern kann, die im Fernsehprogramm nicht drin sind. Das heißt, ich kann, was weiß ich, da sieht man irgendwie das Boot von der Küste aus und ich kann zusätzlich sehen, wie das Ganze vom Boot aus ausschaut. Was tatsächlich nützlich sein kann, denke ich, in manchen Situationen, ist so eine Art Summary der Handlung bis zu dem Zeitpunkt, wo man gerade ist. Das heißt, jemand hat sich jetzt mit zeitversetztem Fernsehen auch so ein bisschen aufgehört, aber wenn jemand in die Sendung mittendrin einsteigt, kann natürlich daran interessiert sein, was ist denn jetzt schon passiert in der Viertelstunde, die ich versäumt habe. Und dieses What happened until now kann natürlich fortlaufend aktualisiert werden. Also das waren so die Grundideen, die da drin gesteckt sind. Bei Sport ist es vielleicht einfacher, da kann man irgendwie diese berühmten Statistiken, die die Sportjournalisten immer haben, wie oft hat wer gegen wen gewonnen oder wer hat wie viele Medaillen schon gewonnen und solches Zeug, kann man da ganz gut einblenden. Bei Nachrichten ist es auch relativ gut vorstellbar, dass man zum Beispiel bestimmte Nachrichten auswählt. Ich will bei Reiseinformationen, will ich die bloß für ein bestimmtes Land oder bei Verkehrsnachrichten für eine bestimmte Strecke. Da kann ich also mir sehr gut vorstellen, dass man das spezialisieren kann. Das ist noch ein Screenshot übrigens, wo man das wirklich konkret am Baywatch sieht. Das war eine ziemliche Suche, bis ich die Dinger gefunden habe. Also wirklich ein Beispiel, da ist also irgendwie einer der Protagonisten, es hat offensichtlich einen Unfall gehabt, ist im Krankenhaus und hier kann ich mir dann über die Webseite das Foto von der Tomografie anschauen sozusagen. Ich will nicht sagen, dass das besonders sinnvoll ist, dort oben ist Werbung eingeblendet von Alaska Airlines und das hier ist zum Beispiel eine Szene aus dem Film und zusätzlich daneben als Zusatzmaterial Behind-the-Scene-Fotos, also sozusagen im Making-of-Style, wie hat denn das wirklich ausgeschaut, wenn man nicht sozusagen die geschminkte Version im endgültigen Film anschaut. Also das sind nur zwei Beispiele, an denen man sieht, was die gemacht haben damals. Und es sind, glaube ich, auch Beispiele, die einem sofort irgendwie, wenn man sie plastisch sieht, klar machen, dass dieses riesige Geschäftsmodell, mit dem man jetzt so furchtbar viel mehr Geld verdienen kann, da auch nicht dahinter stecken kann. Was aber nichts daran ändert, dass die Industrie nach wie vor immer wieder da reinbohrt und versucht, interaktives Fernsehen durch Integration mit Webinhalten zu einem Thema zu machen. Ein bisschen systematischer hat das der Johann Jelm in diesem Buch mal aufgeschrieben, der macht immer so schöne Systematiken. Was sind denn Interaktionslevel mit dem Fernsehen, den man sich vorstellen kann? Also das Erste ist, was das man tatsächlich allüberall hat und kein Problem ist, nämlich Interaktion mit Meta-Information. Elektronische Program Guides und persönliche Videorekorder sind da ein Beispiel, die man natürlich auch gut integrieren kann zusammen. Das gibt es alles, im großen Umfang wird interessanterweise sehr wenig genutzt, also Electronic Program Guides, obwohl die auf jedem Satellitentuner drauf sind, die meisten Leute wissen das gar nicht, was das überhaupt ist. Ebene 2 ist, dass externe Information über das Fernsehgerät sozusagen zusätzlich bezogen wird, also zum Beispiel Teletext oder auch solche Webportale, die man jetzt gerade gesehen hat. Der Level 3, den die ja noch gar nicht mal probiert haben, noch nicht mal in dem MSN-TV, ist, dass man über die Webanbindung einen Rückkanal realisiert und dass der Benutzer das Programm beeinflussen kann. Was natürlich insbesondere interessant ist bei Sendungen, wo es irgendwie so einen Spielcharakter hat, wo es Abstimmungen gibt, also American Idol ist so das amerikanische Vorbild für Deutschland sucht einen Superstar, also solche Dinge, wo abgestimmt wird. Das gibt es tatsächlich heutzutage natürlich, aber meistens übers Telefon, beziehungsweise in manchen Ländern, UK zum Beispiel, auch in die interaktiven Dienste integriert. Also da gibt es tatsächlich Teletext-Dienste, die übers Telefonnetz abgewickelt werden. Da gibt es diesen berühmten Red Button, mit dem kann ich sozusagen mein Abstimmungsergebnis direkt über die Fernbedienung oder meinen Abstimmungswunsch direkt über die Fernbedienung eingeben. Also das gibt es zum gewissen Grad. Über Voting geht das eigentlich in der Regel nicht raus. Was natürlich noch interessanter ist, die nächste Ebene ist, dass ich den Inhalt oder die Geschichte von diesem Fernsehprogramm irgendwie durch Interaktion ändern kann. Nicht bloß durch Abstimmung, sondern dass ich wirklich bestimmte Videoinhalte jetzt bekomme aufgrund meiner Interaktion. Das bedeutet, dass wir uns sozusagen so ein bisschen in Richtung einer neuen Form bewegen, nämlich irgendwann könnte vielleicht das Fernsehen sowas wie eine interaktive Geschichte wie ein Computerspiel werden. Ganz so weit geht es noch nicht, aber was es tatsächlich gibt, zum Beispiel Sky macht das in Großbritannien, der British Sky Broadcast mit dem grünen Knopf auf der Fernbedienung, dass ich mir zu dem laufenden Programm zusätzliches Videomaterial abrufen kann, was schon so eher so in die Richtung dessen geht, was man vorher in dem MSN-TV gesehen hat. Aber zunächst mal ist es ja nur eine Klassifikation, also das sind diese vier Ebenen und je weiter man in den Ebenen kommt, umso seltener wird es. Was kann man sagen, gibt es denn wirklich für interaktives Fernsehen Erfolgsgeschichten? Man muss ganz klar sagen, das Voting, ja. Also da gab es eine Umfrage in den USA, 27% von allen jüngeren europäischen Benutzern von Mobiltelefonen haben schon irgendwann mal in so einem interaktiven Spiel über das Telefon gevotet. Bei der Olympiade hat die BBC festgestellt, dass 60% immerhin der Teilnehmer in irgendeiner Form interaktiv mit dem Programm interagiert haben, indem sie zum Beispiel irgendwo angerufen haben oder so einen Knopf gedrückt haben. Diese Ergebnisse stammen aus einem EU-Projekt live, das von Ericsson geführt worden ist. Daher kommt auch dieser Johann Jelm. Und die haben Ergebnisse publiziert, die man so grob zusammenfassen kann. Interaktion funktioniert schon, insbesondere bei Dokumentarsendungen, bei Nachrichtensendungen, weniger bei Fiction, also bei erzählten Geschichten. Dort ist es tatsächlich so, wenn also diese Seifenoper oder der Krimi oder sowas läuft, dass die Leute tatsächlich Interaktionen vermeiden. Die wollen das gar nicht. Die wollen eigentlich nicht interagieren. Und, beziehungsweise, wenn sie irgendwas wollen, ist es auch super schwer rauszukriegen, was sie tatsächlich wollen. Was interessant ist, ist, dass sie in den Umfragen auch rauskam, dass es natürlich so Communities gibt, was ein Trend ist, in dem man natürlich in Zukunft stärker sehen wird, dass Leute, die zum Beispiel Fans von einer bestimmten Fernsehserie sind, dass die sich sozusagen als Einheit verstehen. Das wird momentan noch ganz wenig genutzt im interaktiven Fernsehen. Ja, vielleicht bloß, um das nochmal das Thema abzuschließen, dann mache ich auch die Pause. Das Ganze ist überhaupt nicht vorbei. Also das Ding hier schaut zwar so aus wie das gerade gescheiterte historische Modell und mit den verschiedensten Feldversuche, ist aber was, das jetzt gerade 2010, 2011 auf den Markt geschmissen worden ist, Logitech Revio. Und diese Set-Top-Box, die hat eine spezielle Software, die jetzt gerade mit großem Aufwand auf den Markt geschmissen wird, namens Google TV. Und man kann sich jetzt fragen, ist schon wieder so ein Ansatz, ne? Wo also wirklich ganz große Player, in dem Fall verschiedene Unterhaltungselektronikhersteller und Computerperipherie wie Logitech und Google zusammen versuchen, wieder mal ein Fernsehgerät sozusagen zu kombinieren mit dem Web. Es ist möglicherweise ein bisschen geschickter, wie es jetzt gemacht ist, weil man nämlich nicht so sehr die Integration vom Fernsehprogramm mit den Webinhalten zum Thema macht, sondern eigentlich sagt, ich will den Webzugriff in das Fernsehgerät integrieren. Also das Typische vielleicht ist hier, the web is now a channel. Das heißt, ich habe im Prinzip die Fernsehprogramme und Informationen auf dem Web in einer integrierten Art und Weise auf meinem Fernseher zur Verfügung, was ja schon an vielen Stellen gibt, YouTube als ein zusätzlicher Fernsehkanal, aber das noch ein bisschen weiter ausgebaut. Und nachdem es von Google ist, ist natürlich die Kernfunktion, die man ganz am Anfang trifft, einfach eine Suchbox. Das heißt, es gibt eine Suchbox für alles, einfach wie das bei Google so ist, für Webinhalte, für aktuell laufende Fernsehprogramme, für aufgenommene Sendungen und so weiter. Und das wird man über eine Suchbox sozusagen am Fernsehgerät präsentiert. Aber ich habe natürlich auch wieder hier diese interaktive Situation im Wohnzimmer, dass ich zusätzlich zur Fernbedienung eben so ein Wireless Keyboard habe, in dem Fall mit einem Trackpad auch noch drin. Ja, also das ist jetzt wieder so eine offene Frage. Es ist spannend, was man jetzt 2013 oder 2014 dazu sagen wird, ob das jetzt eine der weiteren historischen Entwicklungen sein wird, die man so, oder historischen Versuche, die man so als gescheitert dann abhakt. Die Gefahr ist groß, sehr groß, würde ich sagen, wenn man die anderen Beispiele anschaut. Oder ob es vielleicht doch irgendwann mal, so wie wir es beim Radio erlebt haben, diesen Umbruch gibt, das was das oft probiert worden ist, auf einmal dann doch zumindest einen Nischenmarkt erwischt und dann eine gewisse größere Bewegung wird. Ja, man wird sehen. Ich möchte an der Stelle jetzt zuerst nochmal die Pause einschieben. Ich bin aber mit dem Webfernsehen noch nicht ganz zu Ende. Also nach der Pause gibt es noch ein bisschen was zu Web-TV und dann das andere Kapitel für heute, nämlich die elektronischen Bücher. Es ist 5:05, wir haben so 10 Minuten Pause, also 5:05 mache ich hier wieder weiter. Bis gleich. Ja, ich habe Ihnen als letztes diese schöne Folie gezeigt und wie gesagt, es ist sehr spannend, ob das tatsächlich mal so sein wird, dass wir im großen Maßstab in den Wohnzimmern Keyboards finden werden zum Fernseher. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass das irgendwelche anderen Endgeräte sein werden, die diese Rolle übernehmen, aber dass in irgendeiner Form die Integration schon passieren wird langfristig. Wenn man sich jetzt schaut, was passiert denn im Moment in dem Web-TV, dann kann man das so ein bisschen abstrakter so sehen, dass die zwei doch sich eng miteinander verzahnen, der Web-Content und die Fernsehkanäle. Einerseits, also Google TV zum Beispiel, macht sowas wie Web-Inhalte als Fernsehkanäle zu verstehen, die ich im Wohnzimmer abrufen kann. Andererseits gibt es auch das Gegenstück. Es gibt sowas wie traditionelle Fernsehkanäle, die ausschließlich im Web auftreten. Das rundet das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen ab. Ich habe beim Radio gesprochen von Simulcast und Online-Only. Es gibt also Online-Only-Angebote Und wenn man sich jetzt überlegt, gibt es denn Online-Only-Angebote fürs Fernsehen auch? Das ist tatsächlich so, dass dort eine ganze Menge passiert. Also eine Firma, die in letzter Zeit von sich hören hat lassen, ist Next New Networks in den USA ziemlich groß. Also immerhin, also sie schreiben von ihren Videos 1,5 Milliarden Betrachtungen seit 2007. 5 Millionen Kunden und so. Und was die machen, ist, dass sie wirklich Fernsehinhalte, TV-Inhalte produzieren, Videoinhalte produzieren, die ausschließlich über Web-TV sozusagen verbreitet werden, zum Teil auch dann in solchen Videoportalen wie YouTube landen oder auch kommerziell über irgendwelche anderen Webseiten benutzt werden. Und die haben also fangen an, ganz neue Geschäftsmodelle zu bauen, die jetzt vielleicht im Internet auch ein bisschen angemessener sind. Was interessant ist hier, Next New Networks is redefining entertainment by championing the next generation of show creators, helping build their audiences, capabilities and paths to revenue. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich ein Geschäftsmodell, das nicht so sehr direkt auf den Rückfluss von Geld über Anzeigen setzt, sondern auf den Rückfluss durch den Aufbau von Beziehungsnetzen sozusagen. Das ist eine bestimmte Person, ein bestimmter Entertainer zum Beispiel oder auch Künstler gepusht wird quasi, seine Karriere aufbauen kann, dadurch, dass er über diese im Web verbreiteten Videos bekannt werden kann und dann natürlich letztlich irgendwann eine Situation kommt, wo dann wirklich richtiges, die Path to Revenue, richtiges Geld fließt. Und dann muss er vermutlich für dieses, ich weiß nicht, wie der Vertrag genau gestaltet ist, wird es vermutlich so sein, dass er für dieses Coaching dort oder diesen Start-up natürlich zahlen muss an diese Firma. Also das ist ein Pfad, so ein Hinweis auf was, wie denn halbwegs dem Internet angemessene Geschäftsmodelle schon funktionieren könnten oder wie die aussehen könnten. Also da ist durchaus, steckt man noch in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen. Letztes Kapitel noch zu dem Fernsehen, das ist ein bisschen technischer, aber auch nicht, ich gehe auch nicht ins Detail, ist das sogenannte IPTV. Also grob gesagt haben wir jetzt folgende Szenarien angeschaut. Das ist das Traditionelle. Ich habe Fernsehen, wo das Video über Kabel oder in allermeisten Fällen irgendwie Funk an das Fernsehgerät kommt und ich habe daneben irgendwie ein PC, der Interaktion hat mit irgendwelchen Servern. Dann gibt es Web-TV, wie es klassisch ist. Da habe ich, das Fernsehgerät spielt keine Rolle mehr. Ich habe bloß noch einen PC, der interagiert mit Servern und bezieht auch sein Video über Streaming aus dem Internet. Das Fernsehgerät ist futsch. Dann gibt es die Version, dass der PC futsch ist, dass ich bloß noch das Web auf dem Fernsehgerät habe. Das ist jetzt die Version von Google TV. Das heißt, ich habe im Wohnzimmer ein Fernsehgerät, das bezieht das Video auf traditionellem Weg und hat zusätzlich die Interaktion mit den Servern, hat also den Browser und alles, was man dafür braucht, sozusagen in das Fernsehgerät bzw. die Set-Top-Box dort integriert. Und jetzt kann man natürlich noch einen Schritt weitergehen und kann sich fragen, warum soll denn bitte in diesem Szenario das Video eigentlich noch separat eingespeist werden? Ja, es gibt schon einen Grund, nämlich die Bandbreite, aber die wird ja immer besser und man sieht, dass es beim PC ja auch funktioniert hat. Das heißt, der letzte Schritt ist, ich habe ein Fernsehgerät, ein ganz traditionelles Fernsehgerät, das sowohl Video aus dem Internet bezieht und das gesamte Fernsehprogramm dort her hat und gleichzeitig natürlich die Interaktion mit Servern ermöglicht. Und das bedeutet, dass das Fernsehprogramm über das Internetprotokoll getragen, transformiert werden muss, eigentlich das gesamte Broadcasting über Streaming passiert. Und das nennt sich dann Internet Protocol Based Television, und das ist dieses IPTV. Also das Fernsehprogramm wird über das Internet ausgestrahlt. Ich bräuchte dann keine Funkausstrahlung mehr. Ich bräuchte auch das separate Fernsehkabel gar nicht mehr. Momentan ist es an vielen Stellen so, dass der Internetzugang oben drauf sitzt, so in Deutschland, Kabel Deutschland oder so. Also ist zunächst mal Kabelfernsehen und Internet als Zusatzfunktion. In dem Fall würde dann sozusagen die ganze Bandbreite für IP genutzt werden und die Fernsehprogramme sind eben Bestandteil dieses großen IP-Angebots. Was interessant ist an der Stelle, wenn man sich das vorstellt, zunächst mal ist es bloß ein anderer Verbreitungskanal, aber eine Sache ist höchst interessant, dass in dem Moment, wo ich mit meinem Fernsehgerät mich als Zuschauer von einer Nachrichtensendung, von irgendeinem Programm dazu schalte, dass ich in der Regel irgendwo registriert sein werde, in irgendeiner Form authentisiert werde. Ob das jetzt hardwarebasiert ist oder ob ich irgendwelche Passworte eingeben muss, wie auch immer. Es ist so, dass auf der Seite dieser Serverbetreiber bekannt wird, wer jetzt gerade online ist und sogar bekannt gemacht werden kann, welche dieser Sendungen da angeschaut wird. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, als ein zusätzliches Feature, abgesehen von dem Rückkanal und so weiter, was wir alles schon besprochen haben, habe ich die Möglichkeit, so etwas wie Presence Information zu transportieren. Das heißt, es ist technisch zumindest möglich, dass ich zum Beispiel eine Liste von Freunden habe, ich schalte mein Fernsehprogramm ein, schaue eine bestimmte Sendung und es poppt auf, diese von deinen Freunden sehen auch gerade die gleiche Sendung und sind online. Und dann kann ich gleichzeitig eben darüber chatten, sowas. Das klingt jetzt zunächst mal nach einem ganz, ganz banalen Nebenfeature, wenn man sich anschaut, wie die sozialen Netzwerke boomen, kann das durchaus sein, dass dieser kleine Unterschied tatsächlich so einen Durchbruch auch bringen kann. Das ist, obwohl das sicher nicht weltbewegend, das ist das, was Leute offensichtlich gerne machen. Wobei man natürlich da jetzt wieder über verschiedene Lösungen nachdenken kann, wie man das praktisch tut. Eine Sache ist, dass man vorhandene Lösungen wie Skype, wo es die Präsenzinformation gibt, einfach nutzt oder Facebook oder ähnliches. Eine zweite Möglichkeit, über die Industrie natürlich ganz glücklich ist, ist, dass es Netztechnologien gibt, die Präsenzinformation unterstützen können. Das nächste Bild, das ich dazu habe, das stammt von Ericsson und da sieht man schon zwei Dinge dran. Das erste ist, es ist unglaublich kompliziert, deswegen will ich es auch gar nicht im Detail erklären. Das zweite, was man vielleicht sieht, wenn man so ein bisschen Hintergrund aus dem Telekommunikationsarchitekturgeschäft hat, dass das so ein Versuch ist, die Architekturen, die man eigentlich im Telefonnetz hatte und die nicht mehr richtig weiterentwickelt werden, die sozusagen auf das neue IP-Netz für Multimedia-Inhalte, insbesondere fürs Fernsehen, obendrauf zu stülpen. Also wenn man jetzt diese Abkürzungen hier sieht, wie zum Beispiel CSCF, Call Session Control Function, das ist eine klassische Sache, die aus der Telefontechnologie der intelligenten Netze kommt, also diese Technologie, mit der so 800er-Nummern abgewickelt werden. Daher stammt diese architektonische Einheit. Man kann eigentlich fast sicher gehen, dass diese Architekturen, so wie sie hier beschrieben sind, es nicht schaffen werden, sich durchzusetzen, weil es eben wieder eine spezielle Lösung ist, die das IP gar nicht so sehr in den Mittelpunkt stellt. Wenn Sie das genau anschauen, steht das IP so irgendwie so ganz am Rande hier und es gibt also jede Menge andere Kernfunktionen. Das ist dieses sogenannte Internet Multimedia Subsystem, IMS. Was aber insofern interessant ist, weil es eben als Architektur erlaubt, erstens mal Multimedia-Inhalte zu übertragen, zweitens Presence-Informationen wirklich unterstützt über das gesamte Netz, dass es auch eine Integration zwischen Festnetz und Telefonnetz ermöglicht. Das heißt, ich habe die gesamte Telefoniewelt, die gesamte Mobiltelefoniewelt und den Webzugang und das Fernsehen in einem Netz beisammen. Das heißt, ich kann eventuell auch Präsenzinformationen mit dem gleichen Ding unterstützen, wenn jemand das auf seinem Handy erlaubt, dass man sieht, dass er mit seinem Handy erreichbar ist und Ähnliches. Das heißt, es gibt potenziell eine Menge von integrierten Funktionen. Das ist das alles umfassende Netz sozusagen. Andererseits, wie gesagt, vermutlich zu komplex und zu speziell, um jetzt wirklich im großen Maßstab realisiert zu werden. Aber auch wieder ein Beispiel, dass die Industrie eben an ganz vielen Stellen doch sehr intensiv versucht, an dieses Problem ranzugehen mit ganz verschiedenen Ansätzen. So, jetzt möchte ich dieses Kapitel mit dem Fernsehen aber auch mal beenden.